Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Techpod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Ja, herzlich willkommen zu der Folge 271 von Techtelmechtel. Ich bin der Florian Bodocki. Ich vertrete wieder mal Papa Phil, der in der Ferien ist oder sonst irgendetwas Wichtiges zu hat. Und ich bin hier mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo, Vorwarnung. Ich bin etwa schon 5 Stunden wach, weil ich. Oh. Es ist noch nicht einmal 10 Uhr, wenn wir den Podcast aufnehmen, für alle, die zulassen. Und ich bin schon fast 5 Stunden wach, weil ich geweckt wurde von einem elendigen Feueralarm bei uns im Block, weil unter uns ein Akku explodiert ist, in der Wohnung unter uns.
Ach, Scheiße.
Akku ist explodiert. Ja.
Akku. Weißt du genau, was für
ein Gerät? Nein, die Feuerwehr hat einfach nur gesehen, dass es ein Akku war, ein Akkubrand, den sie können löschen konnten. Aber ich bin auf jeden Fall, falls ich Scheiße labere, liegt es an dem, dass ich fast nicht geschlafen habe die Nacht.
Oh Lord, okay. Ja, und hey, das ist lustig, das ist ein Thema, das mich verfolgt in letzter Zeit.
Explodieren die Akkus?
Nein, Feueralarm. Wir sind gestern an einem Geburtstag eingeladen gewesen und bei uns sind sogar Löschwagen aufgekreuzt in der Siedlung.
Wow.
Ja. Also nicht bei uns und auch nicht bei der Nachbarin, sondern in einem anderen Haus und so. Aber es ist.
Ja, bei uns waren drei Feuerwehrwagen gewesen, ein kleiner Feuerwehrwagen, Polizei und Nothilfe ist vor dem Haus gewesen.
Wow.
Also wirklich all in sind sie gegangen. Ich habe wirklich den Feueralarm. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe nichts gehört. Ich habe einfach weitergepennt. Meine Freunde haben ihn gehört und dann sind wir einfach rausgestresst. Ich habe wirklich so gefühlt wie in einem Tutorial von einem Horrorgame. Weißt so, du erwachst mit der Nacht, du hast keine Ahnung, was los ist. Und dann musst du zuerst mal lernen laufen und musst 14. Wir sind im 14. Stock, also 14 Stück runterlaufen.
Ah, du darfst natürlich keinen Lift benutzen.
Nein,
sicher nicht.
Scheiße.
Oh ja, darum bin ich noch ganz der Wind. Aber hey, das hat mich auch erinnert, mögt ihr euch noch an die Samsung Galaxy Note 7 Debakel erinnern? Wo das
klar.
Handy explodiert ist die ganze Zeit.
Das hat damals, zumindest bei der Swiss und bei EasyJet, eine eigene Durchsage gegeben. Wenn du im Flieger gesessen bist, ganz spezifisch, wenn du ein Galaxy Note hast.
Ein verdammter PR-Debakel.
Ja.
Die haben gesagt, ja, Samsung kann sich von dem nicht mehr erholen und so. Und jetzt redet niemand mehr davon.
Das stimmt, aber bis heute ist es bei den Samsung-Handys sind sie sehr, sehr konservativ, was Akkukapazität betrifft.
Ah, okay,
das ist wirklich mit anderen. Also, ich weiss, bis vor 2 Jahren ist es so gewesen. Ja, dann kommen wir doch gerade, wo wir schon bei dem Thema sind, zu unseren
Thema Brandstiften.
Thema Brandstiftung, nein. Aber Thema Smartphones. TikTok, wahrscheinlich eine von der weltweit beliebtesten Apps. Und die USA, beziehungsweise damals noch die Biden-Administration, hat ja gesagt, das wird jetzt entweder an die Amis verkauft oder es wird in den USA verboten. Das passiert jetzt tatsächlich. Also das operative US-Geschäft von TikTok übernimmt ein US-amerikanisches Firmenkonsortium unter der Führung von Oracle. Und ja, und jetzt muss man einfach noch, genau, der Algorithmus bleibt in China. Das ist jetzt mal unser erstes Thema. Nachher reden wir über das neue Flach.
Ich habe schon gedacht, so jetzt
jetzt lege ich einfach los.
Wir sind
noch kein Thema über sich.
Und wir sind noch mit der Übersicht, ach so, okay.
Ja, jetzt, wir sind noch mit der Übersicht.
Sorry. Was haben wir sonst noch? Ja,
wir haben noch den Virtual Boy, der neu aufgelegt wird von Nintendo. Die erfolgloseste Nintendo-Konsole aller Zeiten.
Zu Recht, ja.
Zu Recht.
Das hat die Welt gewartet, dass die erfolgloseste Konsole von der Welt neu aufgesetzt wird.
Im Big Screen reden wir über die zweite Staffel von Wednesday und in der Spielecke reden wir über den Lift, apropos Brand und Stegenhaus.
Stimmt, das erfolgt mich auch, ja.
Genau. Ja, aber dann starten wir doch zuerst einmal mit unseren News.
News aus der Tech-Welt.
Wer von euch hat TikTok installiert, Jungs?
Ja.
Ja, aber ich nutze es im Fall zum Glück wirklich nicht viel. Es macht mich wütend. Die Leute, die dort rumhampeln und Zeug machen mich wütend.
Ja,
ich habe zwei verschiedene Algorithmen irgendwie. Ich merke, bei Instagram bekomme ich andere Videos als bei TikTok. Aber ich habe meinen Real-Konsum recht reduziert in den letzten paar Wochen und Monaten, weil ich habe gemerkt, es hat wirklich angefangen, überhand nehmen. Und auch meine ganze Gehirnchemie hat sich angefangen verändert.
Brainrot!
Ja, wirklich so Brainrot-Shit. Ich habe gemerkt, ich muss weniger. Das kommt sonst nicht gut.
Ja, also ich bin halt so ein alter Furz, oder ich bin, wie sich das für einen 40-jährigen Mensch gehört, schaue ich auch TikTok, aber erst wenn sie 3 Wochen später auf Instagram kommen oder auf YouTube Shorts. Genau, die Amerikaner haben sich Sorgen gemacht, dass TikTok Einfluss nimmt auf politische Prozesse in den USA und einfach generell so ein bisschen anti-amerikanischer Content, weil aus ihrer Sicht Chinas personifizierte Bösen ist. Und dann hat man da beschlossen, man legt ihnen jetzt Pistolen auf die Brust und sagt, hey, schaut, ihr verkauft das Business an uns oder ihr werdet einfach US-weit verboten. Es hat ja damals dann ist das so gesehen, dass TikTok hat dann, nachdem der Supreme Court von der USA das bestätigt hat, gefunden, ja, das ist fein, das ist eine gute Entscheidung, so machen wir das, sind sie dann so einen Tag sind sie tatsächlich offline gegangen. Symbolisch. Ich weiß nicht, ob sie sich erhofft haben, dass gerade der Bürgerkrieg ausbricht in den USA. So Leute, 14-Jährige, die
aus dem Haus. Ein paar Leute haben es, glaube ich, schon in eine halbe Depression gestürzt.
Ja.
Also, es geht ja nicht nur um die Konsumenten, sondern vor allem um die Content Creators, die einen riesen Absatzmarkt verloren haben, dadurch, dass TikTok plötzlich nicht mehr gegangen ist.
Ja, muss man divers bleiben. Also, es kann ja immer etwas passieren. Ich kenne einen welschen YouTuber, wo plötzlich auf seinen Channels, wo noch, weiß nicht, 40'000 oder so etwas Follower hatte, was eine stolze Zahl ist für einen Schweizer, wo dann plötzlich irgendwelche Kryptoscams drauf war, der ist gehackt worden und YouTube hat gesagt, du kannst zu wenig Nachweise erbringen, dass das deine Channels sind. Der hat einfach 4 Jahre lang wöchentlich Videos produziert. Weg. Boah. Bitte. Aber zurück zum Thema. Bevor der Entscheid umgesetzt wurde, hat es ja im Weißen Haus einen Wechsel gegeben auf den Januar. Und Donald Trump hat das immer wieder ein bisschen verschoben. Da kann so per Dekret den Entscheid immer jeweils um 3 Monate rauszögern. Und das hat er gemacht jetzt eine gute Zeit lang. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man zur Einigung kam, das operative Geschäft in den USA geht von ByteDance, das ist die Muttergesellschaft von TikTok, an ein Firmenkonsortium, besteht aus US-Firmen, unter der Leitung von Oracle. Hm. Ich weiß nicht, ob der Oracle ob euch das etwas sagt.
Nein, ich weiss nur, es ist Cloud, oder es ist vor allem so Cloud, Cybersecurity-Unternehmen und mit Wurzeln so ziemlich in die ganze US-Wirtschaft, aber unter anderem auch, und das ist, glaube ich, ein bisschen der brisante Part, auch mit Geheimdienst, US-Militär, was ja in dieser ganzen Debatte um Datenschutz, Datensicherheit, Patriot Act durchaus Fragezeichen aufwerfen kann.
Absolut, absolut. Also es sind gross geworden mit Datenbanken übrigens auch.
Datenbanken. Die Story ist doch, Moment, jetzt kommt es mir wieder in den
Sinn.
Story ist doch, ihre erste Datenbank ist eine Datenbank für die CIA gewesen. Natürlich hochsensible Daten. Die Datenbank hat Oracle geheißen und der Name ist bis heute einfach geblieben.
Ah. Okay. Oh, da hast du mir etwas voraus, tatsächlich.
Doch. Das kommt langsam wieder so zusammen. Okay.
Genau, auf jeden Fall, die übernehmen das operative Geschäft. ByteDance bleibt Minderheitsbesitzer, Aktionär, Teilhaber, was auch immer, 20%. Das heisst, sie kriegen auch einfach ein bisschen etwas vom Umsatzkuchen zurück. Und ByteDance behaltet vor allem den Algorithmus. Mhm. Also der verantwortlich ist, dass du halt das siehst, was du siehst, sowohl werbemässig als auch contentmässig. Das Konsortium rund um Oracle bekommt dort noch ein Mitspracherecht. Aber wie das genau aussieht, weiss man jetzt noch nicht. Und darum hat jetzt der Donald noch einmal 3-monatige Ding unterschrieben, noch eine letzte, um da die Details zu klären. Und dann gibt es dann da einen Fortbestand. Ich finde es noch lustig, oder? Das heisst ja, die Schutz der Daten, der Schutz der Daten der US-Bürger und so, aber der Punkt ist einfach nur der Schutz vor China. Also,
ja.
Wir kriegen sie dann schon. Also es ist ja nicht so, dass der Datenschutz irgendwie gewährleistet wäre, sondern er geht einfach an Amerikaner statt Chinesen. Oder? Mhm. Meine persönliche Meinung. Ja, wie seht ihr das? Ich meine...
Es ist schon... Eben, wie gesagt, es ist für mich mehr auch ein bisschen eine Posse. Klar, es geht um Datenschutz, klar, es geht darum, dass nicht alles nach China läuft. Datenschutz inwiefern ist aber immer ein bisschen die Frage. Sie haben immer so gesagt, ja nein, der Bürger, die Bürgerin, die müssen geschützt werden, dass ihre Daten privat bleiben. Privat bleibt wahrscheinlich genau nichts. Mhm. Beziehungsweise es geht nur darum, wer kontrolliert die Daten. Klar, wenn wir das bei uns besprechen, wir haben es auch lieber, wenn wir wissen, dass unsere Daten sind auf europäischen oder auf Schweizer Server als irgendwo anders oder sogar auf amerikanischen Server. Von dem her ist es, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar, dass die Amis finden, wir hätten es lieber, wenn es auf Ami-Server ist. Aber es geht jetzt es ist wirklich mehr darum gegangen, ja, wir wollen uns wirklich von China mehr abkapseln, als dass wir jetzt Bürgerinnen und Bürger schützen wollen, weil Datenschutz, also gesagt, eben Instagram und so weiter, der Algorithmus, der grosse böse Algorithmus, wo sie mal gesagt haben, dass der nimmt Einfluss auf unsere Bürgerinnen und Bürger, die schauen TikTok-Videos und stimmen dann nachher konservativ oder liberal und die links und rechts. Der bleibt ja anscheinend in der Kontrolle von China. Also, und das ist ja das, was TikTok unbedingt hat wollen. Die haben ja auf keinen Fall wollen, dass ihr Algorithmus in amerikanische Hände landet. Das haben sie bekommen, aber aus Ami-Sicht ist das in dem Fall jetzt gebannt, die Gefahr. ist jetzt der Bürger geschützt vor der bösen Propaganda?
Ja, aber sie kriegen ja dann irgendwie bei dem Algorithmus ein gewisses Mitspracherecht, wo aber noch nicht klar ist,
ja, eben.
Wie das genau aussieht im Detail. Ja,
es ist einfach wie so ein Schutz. Am Schluss geht es um Kontrolle und wer kontrolliert die Daten. Oracle eben ist halt auch ein Unternehmen, das näher ist an Behörden, an Regierungen, an Militär. In den USA gibt es den sogenannten Patriot Act, was mehr oder weniger heisst, dass die Regierung, also jetzt wirklich ganz, 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 ganz einfach ausdrückt, wenn es einen Terrorverdacht gibt, darf die Regierung dich zwingen, Daten rauszugeben, ohne dass die Person, die die Daten rausgegeben wird, davon erfährt, zum Terrorschutz. Und das ist natürlich in den USA, das kommt man, das nimmt man gerne schnell mal als Vorwand für alles, wahrscheinlich. Oder
genau. Noch schnell, zum Auffrischen, das ist eine von den Nachwirkungen vom 11. September, gewesen, oder?
Richtig, ja, genau, okay. Genau. Nach dem 11. September ist das auch eine von den vielen Reaktionen gewesen, zum Bürgerinnen und Bürger vor Terrorismus besser können schützen, weil es geht natürlich dort um Zeit. Oder so hat man das argumentiert und man hat da keine Zeit, um noch gross lang hin und her über dies und das diskutieren, sondern es muss schnell gehen. Gib mir Daten, ich habe einen Verdacht, die Person könnte mit Terrorismus zu haben, gib mir denen ihre Daten und so. Ja, ja.
Genau. Also, ja, es gibt ja auch, gell, es gibt ja auch das Bundesgesetz über den Nachrichtendienst in der Schweiz. So, so à la Patriot Act. genau. Ja, ich glaube, es geht eigentlich hier ums Partizipieren am Geschäftsmodell TikTok. Oder? Andererseits kann man schon sagen, dass es gewissen Einfluss sicher kann haben. Also, beispielsweise in Wahlen in Moldawien, wo jetzt nochmal abgehalten werden. Dort sind so pro-russische Vertreter sehr stark gewählt worden. Und dann hat die Regierung in Chisinau gesagt, so, ja, TikTok hat nicht unwesentlichen Einfluss gehabt und so. Also es ist sicher... Ich meine, man kann zusammenfassend sagen, dass Social Media durchaus meinungsbildend kann sein, absolut, auf welchem Weg auch immer.
Ah, ja,
ich glaube, da besteht ja kein Zweifel.
Ja, definitiv. Genau. Definitiv. Und es tut meiner Meinung nach auch... leider zu der Radikalisierung von der Gesellschaft beitragen.
In alle Himmelsrichtungen.
Ja, dass man immer extremere Positionen einnimmt. Also in jeder Debatte gibt es immer härtere Fronten, links, rechts, dafür, dagegen, auf und ab. Es wird alles extrem, mit radikalisiert meine ich jetzt nicht eine Seite, sondern alle. Es ist einfach extrem hart, weil das ist einfach die Art und Weise, wie über Social Media diskutiert wird, wie Content generiert wird, wie Content sich verbreitet, welcher Content vom Algorithmus belohnt wird und welche nicht. Und je nuancierter du bist und ausgewogener du bist, desto weniger wirst belohnt, weil das einfach kein spannendes Content ist. Es ist spannender, wenn jemand ausruft und wenn jemand schreit und wenn jemand voll dafür und voll dagegen ist. Und der Algorithmus der spielt halt einfach aus, was mehr geschaut wird. Und so tut sich das wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dann sich die radikalen Positionen mehr verbreiten als die nuancierten Versionen. Und je mehr Leute die radikalisierten Contents sehen, desto mehr werden sie selber radikalisiert. Radikalisiert meine ich jetzt wirklich nicht im Sinne nur von Terrorismus oder was weiß ich, sondern wirklich einfach von der Extremheit, von wie wir heutzutage Meinungen bilden und austauschen. Und ich habe das Gefühl, die nuancierte Debatte, die Kunst von der nuancierten Debatte geht völlig verloren. Je länger, je mehr. Und Social Media trägt sicher auch einen grossen Teil dazu bei.
Absolut. Ja, solche Sachen sind halt irgendwie nicht mehr mehrheitsfähig, hat man das Gefühl, oder?
Genau, genau.
Ja. Gut, also wir haben ja Dinge, die da kommen und schauen mal, wie das aussieht. Es wird ja uns sowieso kaumlichst betreffen in der Schweiz. Und ja, wo es keine Propaganda gibt, weil es nicht ans Internet angebunden ist, ist beim Virtual Boy, Domi.
Es ist ja sehr Internet angebunden, tatsächlich.
Ah, wirklich?
Ja, ja, ja.
Okay, ja. Tell me more.
Da bist du überrascht.
Ja. Yeah.
Und radikalisiert wird man auch. Nämlich findet man auch Retro-Games plötzlich sehr geil, wenn man den Virtual Boy spielt. Ah,
da bin ich sehr radikal. Radikal, retro-radikal.
Sehr schön. Ja, genau. Virtual Boy, was ist passiert? Nintendo hat etwa vor einer Woche einen Nintendo Direct Livestream gehabt. Für die, die es nicht kennen, das ist so eine unregelmäßige Livestream-Serie, die Nintendo hat, wo sie auch neue Games vorstellen. Da sind, wie erwartet, ganz viele neue Titel vorgestellt worden. Super Mario Galaxy kommt zurück auf die Switch. Ein neues Mario Tennis hat es gegeben. Ein neues Yoshi-Game. Neue Infos zu Metroid Prime 4 und so weiter und so fort. Zwischen all diesen neuen Sachen hat Nintendo aus dem Nichts angekündigt, dass der Virtual Boy zurückkommt. Und wer dir jetzt da zulässt und keine Ahnung hat, was zum Teufel der Virtual Boy ist, die sind nicht schuld. Das ist wirklich einfach ein obskures Stück Nintendo-Geschichte, wo viele Leute noch nie gesehen haben oder sehr wenig davon wissen. Das Teil, offiziell ist es ein Handheld, aber es sieht nicht wie ein Handheld aus. Das Teil ist 1995 in Japan und den USA veröffentlicht worden. Wobei ein paar Leute bei uns in den Kommentaren beim Beitrag, den ich geschrieben habe, darauf schwören, dass sie den in der Schweiz auch gesehen haben, in Läden ausgestellt und dass sie den ausprobiert haben. Kann sein, vielleicht ist der inoffiziell auch irgendwie importiert worden oder so. Aber laut den Informationen, die ich gefunden habe, ist er nur in Japan und den USA erschienen. Und es war ein riesen Flop. Er hat sich insgesamt 770'000 Mal verkauft. Sorry, 770...
Wie viel? Nochmal.
770... 100.
Was?
ich kann gar nicht mehr reden. Ihr wisst, was ich meine. Nicht einmal eine Million.
Nicht sehr oft.
Ja, genau. Zum Vergleich, Switch in den 8 Jahren, wo sie jetzt auf dem Markt ist, hat sich fast 160 Millionen Mal verkauft. Yes, und das hat nicht einmal Millionen Marken geknackt und ist entsprechend noch schnell vom Markt genommen worden wieder. Und ja, es ist, kann man so sagen, der grösste Flop in Nintendos Firmengeschichte, zumindest in der neueren Firmengeschichte. Nintendo gibt es ja schon mega lange, über 100 Jahre. Aber jetzt so in der neueren Videospielgeschichte ist es, glaube ich, der grösste Flop, den sie je hatte. Und der Virtual Boy sieht aus, kann man sich vorstellen, wie eine Taucherbrille. Wie eine Taucherbrille mit Standfüßen unten dran.
Mit Standfüßen, das finde ich ja das absurd.
Ja,
das
genau.
Das ist nicht einmal ein. Zuerst habe ich gedacht, weißt du, ein bisschen wie so eine VR-Brille, wo du dir um den Kopf schnallst.
Ja,
aber es
nein.
Es ist eine Brille, die auf einem. auf einer Art Tripod vor dir steht.
Genau. Ja. So kannst du entweder auf einen Schoss tun oder auf einen Tisch, aber bei beiden Arten ist es wie unbequem. Du musst so runterbücken, damit du die Brille kannst durchschauen kannst. Aber das Prinzip, du sprichst es eigentlich richtig an. Es ist eigentlich eine VR-Brille, bevor es VR-Brille gegeben hat. Das Prinzip ist wirklich so, dass es hat zwei Linsen und jede Linse gibt dir so ein bisschen andere Perspektive auf das Spielgeschehen und das entsteht so ein stereoskopischer 3D-Effekt. Natürlich mit der Grafik von 1995, also es sind einfach 2D-Sprites und du kannst wie erkennen, okay, das ist jetzt ein bisschen weiter vor als das. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe das Originalexemplar bei mir, habe ich mir vor 5 Jahren oder so zu Japan geholt, einfach, dass ich es daheim habe. Einfach, weil ich es geil finde, so etwas zu haben in meiner Sammlung. Und ich finde, es funktioniert wirklich recht gut, der 3D-Effekt. Das Problem ist aber, der Bildschirm ist einfach so unangenehm rot. Also alles ist in Rot gedüngt. So wie der Original Gameboy so ein grünlichen grünliche Teint hatte, hat ja. Das alles einfach einen roten Teint. Du hast nach 10 Minuten ohne Scheiß einen Kopf. kannst nicht mehr in das Display hineinschauen. Von dem her, es war absolut unbequem, es war unangenehm zum Reinschauen wegen der roten Farbe und berechtigterweise war es ein Flop. Und auch jetzt hat Nintendo ihr Direct angekündigt, der Virtual Boy kommt zurück. Und zwar im Rahmen des Nintendo Switch Online Abo. Das Nintendo Switch Online Abo ist ein Abo, das du kannst lösen für die Switch, wo du Zugang hast zu Multiplayer-Sachen, also Online-Multiplayer, aber eben auch zu einer Retro-Bibliothek. Und dort drinnen sind zum Beispiel Super Nintendo, Game Boy, GameCube und so Zeug. Und jetzt ist eben auch der Virtual Boy drin. Der Hacker-Sache ist aber, die Spiele sind nicht einfach so spielbar auf der Switch. Du kannst also nicht einfach in 2D sozusagen spielen auf dem Fernseher oder im Handheld-Modus. Sondern du musst dir extra eine Virtual Boy-Replika kaufen, damit das Zeug spielen kann. Das heisst, Nintendo veröffentlicht tatsächlich. Es sieht genau aus wie der Virtual Boy von 1995. Wirklich 1:1. Der Unterschied ist einfach, dass du ihn aufklappen kannst und deine Switch von oben kannst reinstecken, dass du wie ein Bildschirm drin hast. Und es funktioniert aber genau gleich vom Prinzip her. Du hast schon zwei Linsen. Und auf der Switch werden einfach die zwei Bilder dargestellt und dann schon der 3D-Effekt, wie der auch noch dazu mal ist, und einfach mit der Switch im Virtual Boy drinnen.
Wow!
Also hast du quasi nachher auch Retro-Kopfschmerzen.
Genau, ja, absolut. Also das Display wird wahrscheinlich ein bisschen angenehmer zum Schauen sein, weil es halt ein neues Display ist, oder? Es funktioniert mit der Switch und der Switch 2 mit beiden Modellen. Aber die rote Färbung, die bleibt, was man auch im Trailer gesehen hat. Und
sonst passt es nicht authentisch.
Ja, und was auch bleibt, ist halt die unbequeme Spielweise. Das verbockelt muss spielen. das haben sie auch übernommen. Es wird noch eine Karton-Version geben. Es hat doch früher sind die Karton-VR-Brillen sehr beliebt gewesen, oder? Ja. Wo du das Handy reinstecken kannst. So eine Version wird es auch geben von dem.
Aber bei dieser Nintendo irgendeine ganze Cartoon-Serie?
Ja, voll. Nintendo Labo hat die geheissen.
Ja,
für Switch.
Genau.
Dort hat so eine VR-Brille dabei gehabt, tatsächlich. Ja. Und ja, für einen Virtual Boy wird es das Komische daran ist, du musst aber nachher den Controller, also Joy-Con-Controller, musst links und rechts von dieser Cartoon-Brille anmachen. Und du musst die Brille logischerweise am Kopf haben und dann spielst du einfach mit dem Controller neben deinem Kopf sozusagen.
Also,
das sieht absolut scheiße aus.
Nein, Moment, was? Du kannst den Controller nicht von der Switch wegnehmen und weißt, mit dem Controller als Controller vor dir haben, spielen?
Nein, du musst die Switch sozusagen
Adukt haben an der Switch, um zu spielen.
Ja. Also in Karton-Version, gell? Ja, genau.
Okay. Ich kann mir sagen,
aber gleich, also es ist komisch, du hast dann einfach so ein Karton-Teil, weißt du, das Karton-Teil kannst du auch nicht irgendwie an den Kopf spannen oder so, sondern du musst die ganze Zeit vor dem Gesicht haben und durchschauen.
Ich will jemanden im Zug damit spielen sehen.
ja, einfach so einen wunderschönen What the fuck Nintendo-Moment. Wieso macht ihr das? So die unerfolgreichste Konsole, der grösste Flop und wir bringen ihn wieder zurück. Ich liebe es, ich finde es geil. Das ist einfach so.
Sehr.
Das ist einfach so unerwartet. Ja.
Können wir auch vorstellen, dass es läuft.
Ja, absolut. Das ist ein guter Marketing-Gag, oder?
Das ist wirklich ein Gag, aber ich weiß nicht, ob das laufen wird.
Und der Rainer, der bei uns ab und zu Artikel schreibt im Gaming-Bereich, hat meinen Beitrag dazu kommentiert und hat sich perfekt zusammengefasst mit einem fiktiven Dialog zwischen einem Fan und Nintendo. Und der Fan sagt, hallo Nintendo, können wir bitte mehr GameCube-Games im eShop haben? Und Nintendo sagt, fuck you, hier ist unsere mieseste Konsole ever, die nach 12 Minuten Spielen Kopf macht. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ah ja, der Virtual Boy, also der neue, kostet 80 Stutz. Und das Kartonzeug kostet irgendwie 30 oder 40 Stutz. Also man muss ein bisschen etwas investieren, falls man dieses Spiel spielen will. Das ist mir nicht klar, wieso man die in 2D verfügbar macht. Es wäre nicht das gleiche wie mit dem 3D-Effekt, aber come on, spielbar wäre das Spiel. Das ist so ein bisschen unnötig. Aber ja,
schön.
Ja, cool.
Sehr lustig. Ich habe es schon vorbestellt, also von dem her bei mir jetzt gewirkt.
Das gibt ein Videobeitrag.
Absolut,
ja. Du bist so ein Opfer, Tommy. Oh, holy shit.
Ja, ich muss neben meinem originalen Virtual Boy muss noch die Replika stehen, sonst fühlt er sich einsam.
Das, verstand ich ja schon irgendwo, muss ich sagen. Wunderbar. Also du hast einen Original Virtual Boy. Ah, ist das der, den du mal repariert hast?
Ja, genau. Video? Kevin hat für einen Beitrag hat ihn, selber repariert. Hat es nicht geschafft, weil die verbauten Displays da drinnen sind so alt und so gebrechlich. Und dann haben wir noch einen Experten eingeladen von einem Retro-Gaming-Store aus der Schweiz und der hat es dann vor laufender Kamera gezeigt, wie man den richtig repariert und lötet und so. Also, recht spannend, könnt ihr nachlesen auf digitec.ch.
Yes, das machen wir direkt nach unserem Podcast und da reden wir als nächstes über die zweite Staffel von Wednesday in unserem Big Screen. Play the Pack Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, der Jenna Ortega hat ihr Comeback gegeben auf die heimische Fernseh. Wednesday Staffel 2. Ist es gut, Luca?
Ist es gut? Nein.
Mit dem kommen wir zu unserem Spiel. Nein.
Genau. Okay, aber hast du die erste Staffel, würdest du als gut bezeichnen?
Ich habe die erste, das ist jetzt eben die Sache, also die erste Staffel von Netflix, das war ja ein absoluter Volltreffer gewesen, das kann man nicht anders sagen. Niemand hat, ich meinte aber trotzdem, dass niemand mit dem Erfolg hätte können rechnen, weil Wednesday plötzlich monatelang eben an der Spitze von der Netflix-Charts war.
Sorry, wenn ich reingrätsche, jetzt bist du plötzlich sehr, sehr leise geworden.
Bin ich?
Ja. Oder hörst du das anders, Tommy?
Nein, ich habe es auch bemerkt, aber ich denke, es liegt wahrscheinlich an mir.
Nein.
Bin ich jetzt immer noch leisig?
Bitzeli.
Kann ich da, muss ich da. Ich tue jetzt mal den Gain ein bisschen auf. Bin ich immer noch leisig?
Ja, wenn du noch am Mikrofon bist, kurz.
Also muss ich ich ein bisschen näher. Ist jetzt besser? Ist jetzt
schön. Ja.
Jetzt dann, vielleicht hat es dann wackel. Das sollte eigentlich nicht haben. Ich bin noch hängen an meinem Stuhl. Ist das jetzt besser?
Ja, viel, ja.
Okay, also, ich fange... Soll ich nochmal von vorne anfangen? Irgendwie. Hallo?
Nein, ich schnitze ihn einfach.
Jetzt mal!
Verdammt. Da sehen wir, wir sind auch nicht perfekt. Erste Staffel war gut.
Erste Staffel war okay, habe ich gefunden. Ist auf der Most Popular Liste, also die Serie mit den meisten geschauten Stunden überhaupt. In den Top 10, wenn man kann jederzeit schauen auf Netflix, auf todum.com, was weiß ich, da sieht man die Top 10 von der meist geschauten Serien. Und bei der englischsprachigen Serie ist Wednesday Season 1 immer noch auf Platz 1, sogar vor der vierten Staffel von Stranger Things. Und jetzt noch kurz eine kleine Quizfrage an euch. Wenn wir die nicht englische Serie noch dazu nehmen, welche Show ist echt wohl die einzige, die noch vor Wednesday ist?
Kein blassen Dunst.
Ja, keine Ahnung.
Das ist natürlich Squid Game.
Ah ja, logisch.
Ah, wirklich?
Okay. Ah ja, klar.
Natürlich. Squid Game ist die erfolgreichste, die erste Staffel ist natürlich die erfolgreichste von aller Zeiten. Wenn man nur die englischsprachige Serie nimmt, dann ist es Wednesday. Wednesday ist über alle hinweg, aber trotzdem immer noch starker Platz 2. Ich eben habe selber damals die erste Staffel solid gefunden, unterhaltsam. Ich weiss, wir haben es da im Podcast zusammen mit dem Phil besprochen. Er hat sie, glaube ich, recht geil gefunden. Ich habe es jetzt nie das überragende Meisterwerk gefunden, wo irgendwie viele gesagt haben, dass es sei. Und für mich war es vor allem einfach wirklich Jenna Ortega gewesen, wo der ganze Laden gedreht hat. Sie ist Wednesday, so wirklich so eine eiskalte, stoische, leicht sarkastische Figur, die eigentlich bei der Addams Family nur ein Nebencharakter ist und plötzlich dreht sie da eine ganze Serie, oder? Und das hat funktioniert. Und das hätte ich niemals gedacht, dass das cool funktioniert hätte.
Das ist schweres Erbe halt auch antreten von der Christina Ricci.
Ja. Und das Spannende ist ja, Christina Ricci hat in Wednesday mitgespielt, sogar in der ersten Staffel. Also sie war auch eine wichtige Figur in der ersten Staffel, aber halt nicht mehr als Wednesday, sondern eine Lehrerin von dieser Schule. Ist eine schöne Meta-Ebene gewesen. Und was halt auch cool fand, ist einfach die Handschrift von der Legende von Tim Burton. Er hat bei beiden Seasons jeweils die erste Folge inszeniert und überhaupt die ganze Serie als Ganzes produziert. Und der Tim Burton, für die, die ihn nicht kennen, der ist ein bisschen der Meister vom Gothic-Märchen. Er ist bekannt für Edward Scissorhands, Beetlejuice, Sleepy Hollow, die ersten zwei Batman-Film aus den 90er, Alice in Wonderland, Sweeney Todd, also alles ein bisschen so irgendwie, oder? Es ist so schräge Figuren, schöne, schaurige Kulissen, so ein Mix aus schwarzem Humor und morbider Romantik.
Passt mega gut, ja, voll.
Total, oder? Und genau das hat der Look hat auch ein bisschen Wednesday visuell so besonders gemacht. Und ja, jetzt ist nach langer, langer Wartezeit, 3 Jahre sind jetzt vergangen, seit der ersten Staffel kommt, Staffel 2, und nach dem Mega-Hype sind die Erwartungen natürlich riesig. Bei mir persönlich mittel, weil ich habe ja die erste Season jetzt schon nicht mega überragend gefunden, aber weltweit glaube ich schon riesig gesehen. Und die Grundidee oder Grundstory tönt eigentlich auch recht simpel und spannend. Wednesday hat nämlich eine Vision, dass ihre beste Freundin, Enid, sterben wird und dass Wednesday daran schuld wird sein. Und ihr Ziel in dieser zweiten Staffel ist, genau das Schicksal zu behindern. Eigentlich ein klarer roter Faden, aber ich bin gespannt. Domingel, du hast die zweite Staffel auch gesehen.
Ich habe sie jetzt fertig geschaut, ja, genau.
Ja. Ich finde, die Umsetzung verheddert sich komplett in dieser Story irgendwie. Also statt sich auf die Vision zu konzentrieren, ist die Serie plötzlich, sie will mega viel. Sie hat neben altbekannten Figuren plötzlich, also vor allem Wednesday, ihre Eltern bekommen mega viel Screentime. Catherine Zeta-Jones, wo ja die Mutter die Martika spielt, ist jetzt viel präsenter. Ihr Vater, der Gomez, auch gespielt von Luis Guzman. Wir haben auch noch plötzlich Großmutter, den Brüder, diverse alte Bekannte aus der ersten Season, neue Figuren aus der zweiten Season, zum Beispiel der Schulleiter, der vom großartigen Steve Buscemi gespielt wird. Aber ich finde, er hat nicht mal besonders gut gespielt, ehrlich gesagt. Also für mich ist der Steve Buscemi eher ein bisschen enttäuschend in dieser zweiten Season. Ich habe einen je länger, je peinlicher gefunden. Und dann sind auch wirklich mega viel endlos Nebenhandlung. Also jede Folge hat für mich irgendwie wie eine neue Sidequest sich angefühlt. Mal ist es ein Camp-Turnier im Wald, mal ein Mysterium da, ein Ausflug, irgendwie sogar eine komplette Körpertausch-Folge hat es gegeben. Ein Beispiel, wo ich wirklich den Kopf schütteln musste, ist, dass der Schulleiter, der Steve Buscemi, der will, dass eine Schülerin mit ihre Superkraft, die Mortica, also die Mutter von der Wednesday, so manipuliert, dass die Mortica wiederum ihre eigene Mutter, also die Großmutter von der Wednesday, überzeugt, einen grossen Geldbetrag an die Schule zu spenden. All das einfach nur, damit im Plot Großmutter später auf dem Schulgelände auftauchen kann und Wednesday dort zufällig begegnen kann und ihre plotrelevante Informationen kann geben. Das ist ein riesiges Konstrukt von irgendwie einem ganz simplen Storytelling-Mechanismus. Und das ist einfach genau das, was ich meine. Es ist völlig zerfledert und völlig zerfasert und einfach überkonstruiert und viel zu viel rundum und einfach nicht klar auf einen roten Faden.
Ja, man hat gedacht, auch, so nach einer Episode habe ich so wie gar nicht gewusst, was alles in dieser Episode passiert ist. Und wenn ich so zurückgedacht habe, ich so denkt, warte, habe ich es jetzt in dieser Episode gesehen oder in der, die wir gestern geschaut haben? Weil es ist einfach so viel, so wie du sagst, oder es geht in mega viel Richtungen und es wird viel angeschnitten. Am schlimmsten habe ich die Episode gefunden mit dem Camp, wo du angesprochen hast, wo sie gehen campen im Wald und nachher haben sie einen Wettkampf gegen eine Gruppe von Normie-Pfadfinder, die komplett eskaliert. Und das hat sich plötzlich angefühlt wie eine andere Serie irgendwie. Also,
okay. So Camp Rock ist plötzlich irgendwie da gewesen. Und es ist einfach, eine ganze Stunde ist irgendwie dem gewidmet worden. Also der Punkt war, die Wednesday hat müssen zu einer Hütte im Wald, wo es den nächsten plotrelevante Cue oder Hinweis gegeben hat, um das Mysterium zu lösen. Und damit sie dort an hat können, müssen die ganze Chance passieren in dem Wald. Und dann plötzlich ist es irgendwie Hunger Games auf Disney Channel Niveau geworden. Eine ganze Stunde mit dem Zeugs verschwendet, einfach damit sie von A nach B kommen. Und das geht die ganze Staffel irgendwie so durch. Jede Folge hast du immer das Gefühl, jetzt habe ich eine Stunde geschaut und ich bin irgendwie fast nicht vorwärts gekommen und ich habe gerade keine Ahnung, was ich da eigentlich genau geschaut habe. Und Disney Channel habe ich erwähnt. Das ist wirklich auch für mich der Humor. Hat mega angefangen zu leiden. Also ich habe das Gefühl, oder zumindest meine ich mich zu erinnern, dass der Humor in der ersten Staffel edgy genug war, damit er wirklich auch gut ist. Also ich habe das Gefühl, ich habe bei der ersten Staffel mehr müssen lachen oder mehr gedacht, das war jetzt ein cleverer Witz. Und in der zweiten Staffel ist es teilweise völlig plump und platt und einfach so, oh, Disney-Channel-Niveau-Witz. Also richtig so wie die Parodie, die man sieht, eben wenn man mal auf Instagram oder TikTok ist, wo Disney-Channel-Serien parodiert werden. Genau so hat sich Wednesday Season 2 angefühlt. Und dann auch einmal erklären, die Camp-Folge, wo wir machen jetzt das Spiel. Und dann wird das Spiel erklärt mit einer extra schönen Animation, damit auch der Dümmste checkt, was, um was es geht in diesem Spiel, Capture the Flag. im eigentlichen Sinn. Und während dann nachher das Capture the Flag passiert, tun die Charaktere nochmal ein zweites Mal kommentieren. Ah, er hat jetzt das Ei gefangen. Jetzt muss er irgendwie das schiessen. Jetzt wissen wir das. Und dann hast du gedacht, ich bin nicht blöd. Du hast mir das erste Mal erklärt vor 5 Minuten. Du musst es mir nicht nochmal kommentieren. Es ist, oh mein Gott, es ist wirklich so. Die ganze Serie, ja, es ist... Ich habe mich jetzt wirklich am Schluss durch die 8 Folgen durchgequält. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wieso. Ich
habe schon fertig geschaut jetzt?
Ja, ja. Ich habe es wirklich jetzt noch in den letzten 2 Tagen noch schnell für den Podcast mich durchgequält. Okay, okay, okay. Aber eigentlich, ich bin eigentlich schon mehr oder weniger ausgehängt. Also für mich ist es eine ganz schwache zweite.
Ah, nein, bei mir ist es insgesamt nicht so schlimm gewesen. Also ich finde es noch nicht so gut wie die erste. Es ist eben ein bisschen zu viel passiert und nicht alles, was passiert ist, ist für mich aufgegangen. Ich finde auch, eben ein paar neue Charaktere finde ich nicht so stark, wo ein bisschen viel Screentime einnehmen, unter anderem auch der Pugsley. Ja. Wednesday, ihre Brüder, der so ein bisschen blass daherkommt. Also, sein Charakter sieht blass aus, aber es ist so ein bisschen whatever, was er macht. Aber ich hatte trotzdem Freude gehabt an Mysterium, das sich im Hintergrund auftut und wie nachher alles langsam irgendwie zusammenkommt in den letzten paar Episoden. Das haben sie dann gleich irgendwie geschafft, dass viele Sachen, die los irgendwo rumgehangen sind, nachher gleich zu einem für mich befriedigenden Ende sind. Klar, es bleiben immer Fragen offen, weil es geht weiter mit Staffel 3 und so weiter. Klar. Aber das Mystery-Konstrukt, wie sie so schon, auch schon in der ersten Staffel hatte, also quasi wie ein Kriminalfall ist oder so ein bisschen, ja, wirklich wie eine Detektivserie, das gefällt mir immer noch. Und die Vibes mit der Schule sowieso, das Harry Potter-mäßige mit all diesen Zauberschülern und so, das, irgendwie ist es so gemütlich. Es ist so wie eine warme Decke, wo du unten drin liegst an einem kalten Wintertag und dann ein bisschen. Ein bisschen zuschauen, ohne zu viel zu überlegen. Und ich habe es cool gefunden, die zweite Staffel, ein bisschen too much, aber insgesamt bin ich dann gleich zufrieden gewesen. Und ich würde nachher bei der dritten Staffel gleich einschalten. Du nicht?
Ich glaube nicht.
Wirklich, hast du abgeschlossen?
Okay. Ich habe abgeschlossen mit Wednesday. Ich habe die erste Season schon einfach okay gefunden.
Ja.
Ich habe gemeint, die zweite Season, wenn sie ein bisschen das aufnehmen und besser machen, dann würde ich sie auch noch geil finden. Aber ich habe das Gefühl, sie hat jetzt gerade eine völlig falsche Richtung genommen für mich, für meinen Geschmack. Darum, ich glaube, in der dritten müsste jetzt wirklich hart von einem neuen Hype überzogen werden. Vielleicht ist auch die Jahreszeit. Die haben ja die Part 1 haben sie jetzt im August gebracht, Part 2 im September. Ich glaube, Wednesday, die letzte Season, die ist genau um Halloween rum gewesen.
Ah, das ist natürlich auch noch cool, ja.
Im Thema. Und ich habe noch spannend gefunden, die Reaktionen auch zu sehen auf so Kritiker- und Zuschauerreaktionen auf Rotten Tomatoes. Die erste Season ist noch so gewesen, dass Kritikerinnen und Kritiker eher ein bisschen verhalten sind und das Publikum die Serie halt mega gefeiert hat. Bei der zweiten Staffel ist es jetzt genau umgekehrt, dass von den Kritikern irgendwie 87% total geil, so als wären sie, hätten sie Angst, dass sie jetzt den Hype wieder verpassen und das Publikum so, ja, das 72, solid, okay, aber nicht mehr irgendwie mega krass. Mhm. Also es hat sich genau geändert, habe ich noch spannend gefunden. Ja, ja. Also Jenna Ortega, sie ist und bleibt überragend als Wednesday, das ist wirklich, ich weiß nicht mal, vielleicht ignorant me, ich wüsste keine einzige andere Film oder Serie, wo sie mitmacht, Jenna Ortega. Ich kenne sie nur als Wednesday.
Scream Franchise. Ja. Yes. Okay, also alles in allem sehr ein durchzogenes Fazit von der Staffel 2. Wie seht ihr das, was uns da so zuhört? Lasst uns doch mal wissen in den Kommentaren. Und dann begeben wir uns mit dem jetzt noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Der Lift. Oder Lift.
Der Lift, glaube ich. Ja,
der Lift.
Okay. Weißt du, der ganze Name ist aber ein bisschen länger. The Lift Supernatural Handyman Simulator.
Oh, wow.
Ja.
Wow.
Ja.
Und man kann sagen, du spielst einen Abwart, oder?
Ja, sozusagen, ja. Eigentlich, das ist wirklich ein Abwart-Simulator. Nein, genau, das Spiel, wo wir, der Phil und ich, haben letzte Woche, sind wir an einem Preview eingeladen gewesen, also eine Online-Preview, wo wir mit den Entwicklern auf Discord, wo sie es vorgestellt haben und wenn man eine Frage können stellen und so. Und ich bin so ein bisschen verhalten in das Meeting reingegangen. Ich hatte nicht so hohe Erwartungen, weil eben so Handwerker-Simulator das ist jetzt nicht so exciting irgendwie. Ich kann nicht gut handwerken und das muss ich jetzt auch nicht im Spiel haben. Und ich habe also ein bisschen, kennt ihr Power Wash Simulator?
Wie viel?
Power Wash Simulator.
Es tönt nach Abwasch.
Kennt ihr nicht?
Nein.
Es ist ultra beliebtes Spiel, das irgendwie vorletztes Jahr so viral ist gegangen. Alles, was du machst, ist halt mit einem Power Washer, also mit so einem Hochdruckreiniger, Wasserreiniger, du musst einfach Sachen putzen.
Nein.
Wirklich? Nein, holy shit, krass. Krass, wie das so an Leuten vorbeigeht. Es gibt so viel Nische im Gaming, die so riesig sind, aber wenn du nicht in dieser Nische drin bist, bekommst du nichts davon mit. Auf jeden Fall ein ultra populäres Game, aber für mich war es so wie nichts, weil es einfach so ziellos war. Also weißt, du spielst das Spiel einfach, um ein bisschen Sachen zu putzen. Und ja, es ist befriedigend, um zu sehen, wie das Zeug langsam sauber wird. Viele sagen, es ist so ein Dad-Genre. Weißt du, so ein Spiel, wo du nach einem anstrengenden Arbeitstag kannst heimkommen, einfach ein bisschen Zeug putzen und du fühlst dich gut, weil du irgendetwas Produktives gemacht hast. Dabei hast du gar nicht gemacht, du hast ein Game gespielt. Ich denke, das ist vielleicht so, es geht in eine ähnliche Richtung, weil der Handwerker-Simulator, so, mehr haben wir nicht erfahren im Voraus. Und dann bin ich reingegangen in die Preview und bin sehr überrascht gewesen, wie geil dass ich das gefunden habe. Und der Phil genauso. Es ist viel mehr, so viel mehr als das, was ich erwartet habe. Und der Phil hat noch eine detaillierte Vorschau geschrieben. Ich weiß gar nicht, wenn das die live geht. Vielleicht geht die heute schon live, könnt ihr ja nachlesen.
Also ich habe sie lektoriert.
Okay, der ist die parat, der geht die wahrscheinlich irgendein ist online bei uns. Geht die unbedingt nachlesen für noch mehr Infos. Hier bekommt ihr so eine kurze Übersicht, um was es geht. Das Spiel wird entwickelt von Fantastic Signals. Das ist ein neues Studio, das so aus Industrieveteranen besteht. Sie haben einen Teil in Lettland, das finde ich noch spannend, und einen Teil in Serbien vom Studio, also so wie zwei Teile. Und die Leute, die dort arbeiten, haben schon so Games wie Ori and the Will of the Wisps geschaffen oder jetzt fällt mir der Name nicht in Sinn, irgendein Horror-Game. Aber recht unterschiedliche Sachen, die sie daran geschaffen haben. Und in diesem Spiel, das ist ihr erstes Projekt, das sie zusammen gemacht haben, und das ist wieder etwas komplett Neues, was sie so noch nie gemacht haben. Du spielst eben als Abwarter oder als Handwerker, musst du ein Institut renovieren. Und das Institut, das ist früher mal ein riesen Forschungskomplex gewesen, wo es dann einen mysteriösen Zwischenfall gegeben hat. Und seit diesem Zwischenfall schwebt der Forschungskomplex im interdimensionalen Nichts. Oh. So ist es beschrieben. Also es sieht wirklich ganz weird aus, es passieren komische Sachen. Du siehst so wie Glitches in der Realität, die nicht da sollten sein. Und du gehst als Handwerker dort rein und musst Zeug reparieren. Und die Idee ist, dass du dann Etage für Etage von diesem Forschungskomplex reparieren und jetzt im Zentrum von dem Ganzen steht eben der Lift, der namensgebende Lift. Und mit jeder Etage, die du repariert hast, kannst du dann eine Etage tiefer gehen und tiefer und tiefer. Und das Gameplay ist so, das hat wirklich über Möbel bis hin zu komplexen Maschinen oder Generatoren. Du musst einfach all diese Sachen umwerkeln und irgendwie schauen, dass sie wieder laufen und dass die Etage wieder funktionstüchtig ist, sozusagen. Und das Coole daran ist, es ist nicht einfach so, dass du zu einem Generator gehst und dann steht «Reparieren» X-Knopf drücken, sondern du musst das wirklich reparieren. Also du hast so wie Minispiel oder so wie Mini-Puzzles, Logik-Puzzles, die du lösen musst. Du musst zum Beispiel irgendwie Drähte verbinden, möglichst effizient, damit wieder Strom fließt. Du musst Schrauben drehen, du musst Schmutz wegsaugen, damit Sachen wieder funktionieren. Es gibt auch so Sachen wie, ich glaube, es war wirklich ein Generator, wo eine riesige Anleitung an der Wand steht. Das ist ein riesiges Poster, was du machen musst. Huere kompliziert, oder? Zuerst musst du die drei Hebel betätigen gegen auf, dann musst du den Knopf drücken und dann musst du ganz schnell wieder den Hebel runter und dann musst du es auftun, dort irgendetwas aktivieren, die Drähte verbinden. Also eine huere Anleitung, wo du wirklich Schritt für Schritt genauso machen musst, wie es dort steht. Und es klingt irgendwie so, als würde es nicht Spass machen, aber wenn du im Spiel bist, ist es irgendwie so, jetzt ist es irgendwie noch lustig. Oder du musst genau das machen, was dort steht. Du musst dir überlegen, okay, wie kann ich das jetzt machen? Wie funktioniert das jetzt mit den Drahtverbindungen? Es fühlt sich auch so taktil an. Also eben, es ist nicht nur Knöpfe drücken, sondern du machst das Zeug auch wirklich. Ich habe jetzt mit Maus und Tastatur gespielt und es hat wirklich cool, das Gefühl, dass du wirklich selber Hand anlässt, sozusagen. Mhm. Und das Coole daran ist, dass es im Vergleich zu einem Powerwash-Simulator oder vergleichbaren Simulatoren-Games ist es halt nicht so ein endloses Spiel, wo du einfach ohne Ziel das Zeug machst, sondern das Ganze ist wirklich in eine Geschichte eingebunden. Das heisst, mit jeder Etage, wo du freischaltest in diesem Forschungskomplex, erfährst du mehr, was da passiert ist, was für ein Zwischenfall das war, was mit den Leuten passiert ist, die dort waren, weil es gibt keine Leute mehr dort. Du triffst nur Roboter und du fragst dich, wo zum Teufel sind alle her? Du bist der einzige Mensch, der dort rumläuft. Und langsam erfährst du eben, was da passiert ist. Und schon spannend, es ist überhaupt kein Horrorspiel, das haben sie sehr betont bei der Präsentation. Also, das kann jeder spielen, auch wenn man sonst sehr schnell Angst bekommt in Games. Und es soll eine sehr positive Stimmung vermitteln. Du sollst dich gut fühlen beim Spielen. Aber du sollst dich so fühlen, als hättest du etwas Gutes gemacht, indem du das Zeug repariert hast. Es gibt auch keine Gegner. Also, du wirst nicht irgendwie gegen Monster müssen kämpfen oder so. Sondern wirklich dein einziges Ziel ist, das Gebäude wieder zu renovieren. Sie orientieren sich vom Vibe her, habe ich noch spannend gefunden, an Soviet Sci-Fi und Futuristic Romanticism. So ein spezielles Subgenre an tatsächlich sowjetischer Literatur, was sehr positiv eingestellt ist gegenüber der Zukunft, gegenüber neuen Technologien und was so eine hoffnungsvolle Perspektive auf Science Fiction gibt. Und das ist so die Grundlage von dem, was sie genommen haben, um die Geschichte zu schreiben. Und obwohl es am Anfang vielleicht so ein bisschen düster wirkt, je mehr das du erfährst und je mehr du spielst, desto mehr merkst du, okay, das ist irgendwie, ja, das ist echt gar nicht so eine schlimme Atmosphäre, die da ist. Und es ist echt spannend, zu herausfinden, was da passiert ist. Also irgendwie, ja, recht einzigartiges Spiel. Und grafisch sieht auch wirklich cool aus.
Hast du das Mystery schon können?
Nein. Ich habe vielleicht 2 Stunden gespielt oder so. Und die Demo, die wir haben bekommen, die geht 4 Stunden oder so. Ich glaube, der Phil hat sie durchgespielt, aber jetzt in diesen ersten paar Stunden ist quasi nichts klar. Einfach von dem Trailer her, wo man gesehen hat, sieht man so, dass man so ein bisschen mehr sieht, was da wirklich passiert ist. Aber ich bin mega gespannt und mega positiv überrascht. Schlechte Nachricht, das Game kommt erst 2026 raus. Oh. Irgendein
ist
es. When it's done.
Ja, irgendein ist für PC zuerst, für Konsole soll es dann auch irgendein rauskommen. Aber ja, sehr, sehr cool, kann man sich auf jeden Fall schon mal auf die Wishlist tun, auf Steam, wenn man auf so Zeug steht.
Ja, es sieht schon mega schön. Auch die Grafik, finde ich, sieht...
Voll, mega spezieller Stil, oder? Ja.
Hey, das ist doch ein richtig positiver Abschluss von unserem Podcast.
Wir das sind stimmt doch gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Es gibt noch mal eins.
Flo, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Wie? Dying Light, The Beast, habe ich noch gespielt.
Scheiße, okay.
Das beste Zombie-Game von allen Zeiten, nein, fast. So.
Jetzt gehen wir ins Horror.
Jetzt ist es wirklich Horror, ja, genau.
Ja.
Wieso
ich glaube, du hast das jetzt gerade ausgedacht, Tommy, damit wir eins reinbremsen kannst.
Nein. Wir haben noch nicht einmal 1 Stunde gefühlt mit dem Podcast. Irgendwie müssen wir auf die Stunde kommen.
Das stimmt auch nicht.
Nein, genau. Dying Light, The Beast habe ich gespielt. Ich habe schon mal im Podcast darüber geredet. Ich war vor 2 Monaten oder so an einem Preview-Event in Warschau. Und dort hat eben einer von den Entwicklern gesagt, es ist das beste Game, das das Studio je gemacht hat. Darum habe ich gesagt, das beste Zombie-Game von
allen Zeiten. Ist das mit dem surrealen, absurden Maskottchen gewesen, oder?
Mit dem Bobber der Biber, ja genau.
Bobber der Biber!
Bobber der Biber.
Der ist mir geblieben. Bobber der Biber.
Genau, der hat uns an dem Preview-Event abgeholt, irgendein armer Sieg in einem Bobber-Kostüm, in so einem Maskottenkostüm, wo kaum mit können laufen und uns an das Event gebracht hat.
Kurva Bobber.
Aber das Traurige war, der Bobber habe ich jetzt im fertigen Spiel gar nicht gesehen. Wo ist der Bobber? Was macht der Bobber? Ich denke, der Bobber ist im Spiel. Vielleicht habe ich ihn einfach nicht gesehen. Vielleicht kommt er irgendwo vor.
Er ist ein Star vom Spiel.
Ja, ich hätte gehofft, dass er irgendwie so, weißt du, als Zombie, so ein Zombie-Bobber, Zombie-Biber kommt und dass jetzt Zombie-Biber kann gehen, nicht ermetzeln, aber ich habe es leider nicht gesehen. Oh. Ja, das gibt Abzug in der Bewertung. Ja. Nein, genau, jetzt habe ich das fertige Spiel können spielen, etwa 20 Stunden. In 2,5 Tagen habe ich 20 Stunden schnell reingebuttert. Also ich bin komplett im Zombie-Modus drin. Und ich finde es sehr cool. An der Vorschau habe ich es auch schon sehr cool gefunden. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Es hat ein paar nervige Bugs, wo am Anfang einfach nur so, ja, es war ein bisschen nervig gewesen, aber mit zunehmender Spielzeit dann so, okay, jetzt ist es wirklich ein Problem. So. Also Dying Light, The Beast, ganz grundsätzlich, um was geht's? Du spielst den Kyle Crane, das ist Protagonist aus dem ersten Spiel, der wieder zurückkommt, jetzt in dem dritten Spiel. Und der ist gefangen genommen worden von einem verrückten Wissenschaftler, der sich der Baron nennt. Mhm. Und der irgendwelche komischen Experimente an ihm durchgeführt hat. Und aufgrund von diesen Experimenten kann er sich in ein Beast verwandeln. Darum auch der Name Dying Light, The Beast. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Hulk. Wenn er wütend wird, dann verwandelt er sich in so eins. Er kann es am Anfang nicht kontrollieren, mit der Zeit kannst du dann Skills freischalten, die du dann gezielt kannst einsetzen kannst, was recht hilfreich ist. Aber auf jeden Fall, aufgrund von dem schafft er die Flucht aus dem Labor und schwört dann Rache an diesem Baron. Er will ihn finden und töten und bestrafen für das, was er aus ihm gemacht hat. Das klingt so ein bisschen nach B-Movie, oder? So ein Trash.
Absolut.
Und das ist so. Also die Story ist nichts, wo mich angetrieben hat, das Spiel zu spielen. Die Charaktere sind auch mega flach. Dialoge sind entsprechend schlecht geschrieben. Aber scheißegal. Es geht nicht um. Bei so einem Game ist doch scheißegal. Die Story muss einfach ein Alibi sein, dass sie einen Grund haben, in die Welt rauszugehen und möglichst viele Zombies zu töten. So. Und für das längt die Story. Und mehr muss es auch nicht sein, will da irgendwie nicht zum Grennen gebracht werden oder über meine eigene Existenz nachdenken, ich will einfach Zombies töten. Und das funktioniert.
Das ist nicht The Last of Us da.
Ja, genau, das ist kein The Last of Us. Das muss man nicht erwarten bei diesem Spiel. Es ist wirklich absolut hirnlose Zombie-Action. Das braucht man schon.
Hirnlos!
Hirnlos, apropos Zombie, genau. Ich habe mich können, beherrschen und habe das in Review nicht gebracht. Genau. Gameplay-mässig, was machst du in Dying Light? Es besteht so aus drei Pfeiler. Einer der grossen Pfeiler der Serie ist das Parkour-Gameplay. Der Kyle Crane ist schwer akrobatisch. Der kann über Häuserdächer springen, über Zombies, über Hindernisse, kann sehr gut klettern. Und es fühlt sich sehr geil an. Es ist alles aus der Ego-Perspektive, das muss man auch noch sagen. Darum auch noch recht herausfordernd, stelle mir das vor, das so zu inszenieren, dass es nicht schlecht wird, während du all die akrobatischen Sachen machst. Oder wenn du landest, macht er manchmal schon einen Pürzelbaum, um die Landung so ein bisschen wie abschwächen. Und dann siehst du halt auch aus der Ego-Perspektive, siehst, wie sich alles dreht und so. Aber mir ist nicht schlecht geworden. Es funktioniert wunderbar. Und es schafft so ein bisschen wie. Es ist so ein Drahtseilakt, finde ich, zwischen. Dass die Sachen automatisiert ablaufen bei diesem Parkour, aber dass du immer noch das Gefühl hast, dass du alles unter Kontrolle hast. Also nicht, Luca, du hast ja Assassin's Creed, findest du gut, ja. Oder hast ja viel von denen gespielt. Dort habe ich manchmal das Gefühl, dass der Parkour oder die Parkour-Teile dort ein bisschen zu automatisiert ablaufen. Mhm. Manchmal hast du echt das Gefühl, dass du einfach nur den Stick gegen vorne drückst und der Charakter macht dann alles automatisch. So.
Ja, ja, du drückst nach vorne und irgendwie eine Zusatz-Parkour-Taste und es läuft wie auf Schiene.
Das ist hier nicht so. Du musst halt wirklich manuell springen, du musst manuell sagen, wo es durchgeht und so. Und du fühlst dich mehr, als hättest du Kyle Crane, den Spielcharakter, wirklich unter Kontrolle. Und das finde ich sehr gut gemacht. Das zweite ist der Nahkampf. Du hast sehr viele Waffen, die du kannst verwenden kannst. Also so Nahkampfwaffen wie Schwerter, Baseballschläger, die du dann kannst modifizieren mit allerlei Loot, die du findest. Und das ist einfach. Die früheren Games waren schon brutal, aber der Beast jetzt noch neue Maßstäbe. Eher Geschmacklosigkeit, sage ich jetzt mal. Nein, wirklich die. Wenn der Zombie mit einem Baseballschläger bearbeitet ist, siehst du, wie er nach und nach kaputt geht, Schädeldecke geht kaputt, du siehst das Hirn, wie es rauskommt, Augen fallen aus den Augensockeln, Gedärme hängen aus dem Bauch raus, es ist wirklich absolut grusig. Und ich stelle mir vor, wie so, weißt du, an diesem Spiel arbeiten ja Leute irgendwie 5 Jahre lang oder so, wie so ein Artist, der einfach für so Zeug verantwortlich ist, wie er jeden Tag während 5 Jahren.
Ach, du bist doch völlig ab.
Ja, wirklich. So grusige Leichen modelliert, wo sich irgendwie auch noch müssen bewegen müssen. Grusig. Aber Chapeau, wirklich. Ich fühle mich selten angewidert in den Games, aber das Game hat es geschafft.
Top.
Genau. Und dann gibt es noch natürlich normale Waffen, Maschinengewehr und so. Die sind aber nicht so wichtig, die sind eher sekundär, weil es hat fast keine Munition. Alles, so das meiste, was du machst, ist halt wirklich mit diesen Schwertern und Baseballschlägern und was weiß ich was. Und das Ganze findet in der Open World statt. Die ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut als in den früheren Teilen. Du hast nicht nur so dicht besiedelte Stadtgebiete, wo du halt wirklich auf den Dächern kannst rumrennen kannst, sondern halt auch weitläufige Naturgebiete. Und dann mit diesen weitläufigen Naturgebieten kannst du durchqueren, gibt es neue Autos, was auch recht lustig ist, dass einfach ab und zu mit dem Auto Zombies kannst du umnieten, das funktioniert auch recht gut. Und insgesamt eine hure coole Gameplay-Mischung, finde ich. Es macht einfach Spass, eben nicht zu viel nachdenken, einfach Zeug niedermetzeln und go exploren, was es in der Open World gibt. Das Problem ist, dass die Missionen ein bisschen repetitiv werden mit der Zeit. Also du machst wirklich halt einfach immer das Gleiche. Und bei diesen Missionen habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, fuck, hört die nie auf. Weißt du, du hast so das Gefühl, jetzt ist fertig, aber dann wirst du von Punkt A zu Punkt B geschickt auf der Map und zurück zu C und dann zu Punkt A zurück. Und es gibt kein Schnellreisesystem. Also du musst alles wirklich durchrennen oder durchfahren und irgendwann ist es dann auch gesehen. Und es gibt sehr nervige Bugs, die ich vorhin schon erwähnt habe. Es gibt so Sachen, die nicht so schlimm sind. Zum Beispiel so eine Einblendung, die immer wieder ist gekommen. Bei den Spielen, wo so Skilltrees haben, sagt das Spiel doch manchmal, hey, du hast ungenutzte Skilltree-Punkte. Geh doch die einsetzen, weil sonst bist du schwach. Das ist die ganze Zeit eingeblendet worden, obwohl ich meine Skilltree-Punkte immer brav eingesetzt habe. Und das Spiel hat einfach gedacht, nein, ich habe noch Skilltree-Punkte und ich habe es einfach nicht wegbekommen. Neustart und so hat nichts geholfen. Aber dann gibt es so schlimmere Sachen, wie zum Beispiel plötzlich wird der Screen einfach schwarz für ein paar Sekunden. Und dann stirb ich halt, weil ich nicht sehe, was passiert. Oder an ein paar Missionen bin ich nicht weitergekommen, weil gewisse Events nicht triggert wurden. Und dann musste ich das Spiel wirklich schliessen und neu starten. Manchmal hat es Controller-Inputs nicht mehr erkannt und so.
Oh Gott.
Dann wirklich also Sachen, die sich dann wirklich auf das Spielgefühl ausgewirkt haben. Und ich habe dann so in Angst gespielt, dass sie irgendwann für immer wieder feststecken. Das ist mir auch schon passiert bei der Review. Und dann wirklich das Review musste abbrechen und sagen, okay, ich komme nicht weiter und ich werde sicher nicht nochmal 10 Stunden das Gleiche spielen, einfach, dass ich weiterspielen kann. Und ich war die ganze Zeit so in dieser Angst gewesen, fuck, was ist jetzt, wenn ich irgendwo bleibe stecken? Und ich finde, das ist nie ein gutes Gefühl, wenn du dem Game nicht traust. Und, und dann kommst du schon so langsam in den Modus hinein, oder wenn du irgendwo nicht weiterkommst, denkst du zuerst, das Game ist schuld irgendwie. Irgendetwas ist kaputt oder so. Dabei wäre es vielleicht ein Rätsel und du müsstest vielleicht mal ein bisschen überlegen, wo du das her musst, welches Item du musst finden und so. Aber die erste Reaktion ist dann, das Game ist eh schuld. Irgendetwas funktioniert nicht. Und das ist halt schade, oder? Wenn du so in das Mindset reinkommst. Und darum würde ich wie sagen, hey, wenn du auf so Games stehst, gebe dem vielleicht noch ein paar Monate Zeit, bis ein paar Patches und Bugfixes draussen sind. Und dann kann man es auf jeden Fall probieren. Ohne die Bugs hätte ich im Spiel 4 von 5 Sterne gegeben. Aber das einzige Negative wäre so die repetitive Missionsstruktur gewesen. Aber mit diesen Bugs muss ich sagen, so 3 von 5. Man kann gut warten, finde ich. Lieber ein fertiges Spiel durchspielen, ohne Angst, dass es abstürzt, statt sich so Sorgen machen wie ich während den 20 Stunden, wo ich es gespielt habe.
Ja, das waren noch Zeiten, wo das Spiel fertig rausgekommen sind. Jetzt muss man sagen, ja, es ist ein cooles Spiel, aber warte noch ein paar Wochen, bis es patched wurde.
Und es ist ja schon mal um einen Monat verschoben worden, darum bin ich wie hoffnungsvoll gewesen, dass sie jetzt so die letzten Dings vernichtet haben, die letzten Bugs, die sie gefunden haben, aber leider nicht.
Ich find's ja schon anstrengend, dass Konsolen mittlerweile Firmware-Updates brauchen. Früher ist einfach eine Konsole gekauft und eingesteckt und fertig.
Ja, und einfach einen Disk reingeschoben und es hat funktioniert, oder? Und jetzt ist ja sogar, wenn du einen Disk hast, musst du ein Update runterladen.
Day One Patch.
Übrigens, ja, das ist noch eine lustige Anekdote. Als ich angefangen habe zu spielen, ich habe sofort angefangen, was es runtergeladen hat. Und dann habe ich die erste Mission gemacht, die etwa eine halbe Stunde geht. Und dann gefunden, es sieht irgendwie nicht so geil aus. Irgendwas ist komisch so. Dann habe ich Pause gemacht, die Konsole abgestellt und dann habe ich gesehen, oh, es hat ein Update für das Spiel gegeben. Ich habe gefunden, ja gut, lade ich das halt runter. Hat das Game nochmal gestartet und dann ist gestanden, dass mein Save-File nicht kompatibel ist, weil es eine alte Version vom Spiel ist. Dann habe ich nochmal von neuem anfangen. Aber es war ein riesiger Unterschied im Fall. Also es ist wirklich... Zumindest bei der Anfangssektion haben sie, glaube ich, in dem Monat, wo sie es verschoben haben, haben sie auch sehr viel Zeit investiert, dass die so richtig geil aussieht. Das ist die Sektion, wo du aus dem Labor ausbrichst und so. Okay. Da haben sie sich sehr Mühe gegeben. Sie haben so gemerkt, okay, da hat sich die Verschiebung gelohnt. Aber beim Rest vom Spiel ist noch nicht alles so rund und sauber, wie es sollte sein.
I see. Das ist, aber... Mal reinschauen, oder?
Mal reinschauen, in 3-4 Monaten vielleicht.
Genau. 3-4 Monate. Ein Patch macht gleich viel.
Genau.
So. Ja, merci für den. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende von der 271. Folge von Techtelmechtel. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Domi und Luca. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss. Better.